geht immer noch um das gute Leben. Und mir war so aufgefallen, wenn Jesus kommt irgendwohin, dann wird das Leben auf alle Fälle besser. Und deshalb habe ich mich mal so gefragt, wie ist es, wenn Jesus ein Haus besucht, wenn Jesus irgendwo einkehrt, was verändert sich das? Und dann sind es durchaus sehr unterschiedliche Dinge. Und heute kommt die dritte Predigt zu diesem Thema. Wir hatten Maria und Martha. Als Jesus in das Haus eintrat, ist ganz viel passiert, Ungewöhnliches. Was besonders hervorstechend war, dass er eben zwei Freundinnen besucht hat. Als jüdischer Mann war das eigentlich sonst nicht möglich. Als lediger jüdischer Mann vermutlich ledige Frauen zu besuchen und dann auch noch die Maria zu seinen Füßen sitzen zu lassen wie eine Rabbinenschülerin. Das war eigentlich undenkbar, denn das waren nur Männer und das ging gar nicht. Und dann hat sie auch noch das fette Lob abgekriegt gegenüber der Martha, die diese klassische Rolle übernommen hat, nämlich in der Küche für das Essen zu sorgen. Also da war schon mal was ganz Besonderes und eben Maria hat das gute Teil erwählt, sagte er dann. Dann, letzten Sonntag haben wir angeschaut, wie Jesus Zachäus besucht. Auch etwas Ungewöhnliches, denn er besucht einen stadtbekannten Sünder und isst mit ihm. Zachäus als Römerfreund verhasst bei den Juden, denn er nimmt nicht nur Zoll ein, was schon schlimm genug war, sondern er hat die Leute auch noch betrogen. Und Jesus geht an allen anderen vorbei und geht ausgerechnet zum Zachäus und ausgerechnet bei ihm möchte er einkehren. Und dann heißt es, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und einfach so, ohne dass Jesus ihn darauf hinweist, sagt Zachäus, ich gebe das alles zurück, was ich ergaunert habe. Also es ist wieder etwas Besonderes passiert, als Jesus gekommen ist. Heute möchte ich noch einen weiteren Aspekt beleuchten und ich will es mal überschreiben mit dem Satz, Jesus steckt sich nicht an der Unreinheit, sondern er ist ansteckend mit seiner Reinheit. Also es geht um das Thema rein und unrein. Das hat damals in Israel einen ganz großen Stellenwert gehabt. Im Alten Testament gibt es die sogenannten Reinheitsgesetze und vieles wird als unrein erklärt. Für uns durchaus ungewöhnlich, wir kennen das so nicht, aber es ist doch erstaunlich, um was es da geht. Also, bevor man zum Gottesdienst geht, wäscht man sich die Hände. Ebenso vorm Essen. Gut, vorm Essen, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, das tun wir in der Regel auch. Aber es geht bei den Pharisäern eben nicht nur um die sauberen Hände, sondern es geht um kultische Reinheit. Und man darf auf keinen Fall mit unreinen Dingen in Berührung kommen. Dann steckt man sich sofort an und muss bestimmte Reinigungsvorschriften einhalten und bestimmte Zeiten warten, bis man wieder rein ist. Es gibt unreine Tiere, die darf man nicht essen. Es gibt reine und unreine Speisen. Eine Frau ist unrein, wenn sie ihre Tage hat, auch wenn sie ein Kind geboren hat. Dann darf sie tagelang nicht zum Gottesdienst. Ist da auch noch so eine gewisse Ungerechtigkeit drin? Eine Frau, die einen Jungen geboren hat, ich glaube so ungefähr 30 Tage und die ein Mädchen geboren hat, 60 Tage. Also Alina dürfte jetzt 60 Tage nicht zum Gottesdienst kommen, wenn wir in dieser Kultur leben würden. Und ich glaube, Friederike müsste im Moment auch noch zu Hause bleiben. Schon krass. Bei Moltmanns gibt es einen Jungen, dann wären es nur 30 Tage. Ein Mädchen. Ach stimmt, das war bei Poliers, da war es der Junge. Genau. Entschuldigung. Macht nichts. Entschuldigung. Ja genau, dann wäre Friederike jetzt schon wieder zugelassen. Die 30 Tage hat sie rum. Aussätzige sind unrein. Und deshalb dürfen sie auch nicht mit den anderen zusammenwohnen, sondern sie wurden in Ghettos, mussten sie leben, vor den Dörfern. Und man hat ihnen zu essen gebracht, aber dann durften sie nicht den Menschen begegnen, sondern das hat man ihnen hingestellt. Und vorher, wenn die kamen, mussten sie rufen, unrein, 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 damit die Leute dann schnell wieder weggingen. Also man durfte sie einfach nicht berühren. Dann alle, die Eiterfluss haben oder die Tote berührt haben. Also Sterbebegleiter oder wenn wir unsere Angehörigen begleiten beim Sterben und wenn sie dann gestorben sind, müssen wir erst alle möglichen Reinigungsvorschriften einhalten und vielleicht noch irgendwas opfern und ein paar Tage warten und dann erst dürften wir wieder zum Gottesdienst kommen. Gerade dann auch, wenn Menschen besonders Gott brauchen. Ein paar Verse dazu. 4. Mose 19, wenn aber jemand irgendeinen toten Menschen anrührt und sich nicht entsündigen will, so macht er die Wohnung des Herrn unrein und solch ein Mensch soll ausgerottet werden aus Israel. Weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt ist, ist er unrein. Seine Unreinheit bleibt an ihm. Also wenn er käme hierher, würde er uns alle unrein machen. Gibt da ganz viele Gesetze, ich erspare euch das. Diese Reinheit und Unreinheit gilt auch beim Kontakt mit Heiden, also mit Nichtjuden. Der Umgang mit Nichtjuden ist den Juden nicht erlaubt. Man sieht es bei Petrus in der Apostelgeschichte. Da muss Gott einen Trick anwenden, bis er zu dem Heiden Cornelius geht. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Und das alles ist bei Jesus total anders. Es ist sogar umgekehrt bei ihm. Und das finde ich so faszinierend. Er geht zu den Menschen, die als unrein gelten, er berührt sie, er steckt sich nicht an. Aber dadurch, dass er sie berührt, werden sie rein. Und wenn man da mal das Augenmerk drauf, es ist ja immer so die Frage, mit welcher Frage liest man die Bibel? Und man kann mit einer bestimmten Fragestellung dann einfach nochmal neu die Evangelien lesen. Und ich habe sie jetzt tatsächlich mal gelesen unter dem Aspekt rein und unrein. Ist nicht normal, also das ist nicht so alltäglich, dass ich das jetzt tue, weil das ist nicht so meine erste Fragestellung. Aber ich habe dann entdeckt, dass er ganz oft zu Unreinen geht. Zum Beispiel die Heilung des Aussätzigen, Matthäus 8. Als er vom Berg herabging, folgte ihm eine große Menge und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Also Jesus scheut sich nicht vor Ansteckung, sondern er berührt ihn sogar, sei rein, und er ist rein. Er hat keine Angst, für unrein Erklärtes zu berühren. Dann die Heilung der blutflüssigen Frau. Also eine Frau, die ihre Tage hatte, war schon unrein, aber die hatte jetzt Blutungen seit Jahren. Während Jesus auf dem Weg war, Lukas 8 heißt es, drängten sich die Menschen eng um ihn. Da war eine Frau, die schon seit 12 Jahren an Blutungen litt und ihren ganzen Lebensunterhalt für Ärzte aufgewandt hatte und von niemandem geheilt werden konnte. Sie trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im gleichen Augenblick kam der Blutfluss zum Stillstand. Da fragte Jesus: Wer hat mich berührt? Als alle es abstritten, sagte Petrus: Meister, die Leute zwängen dich ein und drängen sich um dich. Jesus erwiderte: Es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau merkte, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, kam sie zitternd herbei, fiel vor ihm nieder und erzählte vor dem ganzen Volk, warum sie ihn berührt hatte und wie sie sofort geheilt war. Da sagte er zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Sie geht zitternd, sagt sie: Ja, ich war's. Warum hat die gezittert? Weil sie wusste, sie war unrein und sie hat Strafe gefürchtet. Natürlich, erstmal hat sie einen Mann berührt, der nicht ihr eigener war, und dann war sie unrein. Für Jesus kein Problem. Beziehungsweise sie wird einfach geheilt durch die Kraft, die von ihm ausgeht. Ist gar keine bewusste Heilung. Sie weiß einfach, da ist eine Kraft, zieht ihn am Gewand und wird geheilt. Als Pharisäer hätte er empört sein müssen darüber, dass eine Frau ihn berührt, dass eine Frau mit Blutungen ihn berührt. Aber Jesus ist überhaupt nicht empört, sondern sagt: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Es geht dann gleich weiter. Jesus wird zu einem kranken Mädchen gerufen. Das war schon bevor er diese Frau getroffen hat. Und dann waren aber so viele Menschen da, mit denen er zu tun hatte. Und er konnte nicht sofort hingehen zu dem kranken Mädchen. Und dann kamen die Leute und sagten, während Jesus noch redete, kam von den Leuten des Synagogenvorstehers jemand und sagte: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht länger. Also während er noch beschäftigt ist, ist das Mädchen gestorben. Jesus hörte es und sagte darauf zu ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, denn sie wird gerettet werden. Als er in das Haus ging, ließ er niemanden mit sich hineingehen, außer Petrus, Johannes und Jakobus und den Vater des Mädchens und die Mutter. Alle Leute weinten und klagten um sie. Jesus aber sagte: Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, weil sie wussten, dass sie tot war. Er aber fasste sie an der Hand und rief: Mädchen, steh auf. Da kehrte der Lebensatem zurück und sie stand sofort auf und er ordnete an, man solle ihr zu essen geben. Die Eltern aber waren fassungslos, doch Jesus gebot ihnen, niemanden zu erzählen, was geschehen war. Das Mädchen war gestorben, unrein. Jesus fasst sie an und sagt: Mädchen, steh auf. Und sie steht auf und sie wird wieder gesund. Wieder eine Unreine. Und Jesus hat kein Problem damit. Das Unreine wird durch ihn rein. Das Tote wird durch ihn lebendig. Matthäus 15 lesen wir dann von einem Gespräch Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten über das Thema. Da kamen von Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus und sagten: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen sich nicht die Hände, wenn sie essen. Also ihr merkt, es geht nicht nur um die sauberen Hände, es geht nicht nur um die Hygiene, sondern es geht um mehr. Und dann kommt, ich überschlage jetzt ein paar Verse, wo es um was anderes geht. Und Jesus rief die Leute zu sich und sagte: Hört und begreift. Nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, macht ihn unrein. Da kamen die Jünger zu ihm und sagten: Weißt du, dass die Pharisäer, die dein Wort gehört haben, empört sind? Ich lasse wieder was aus. Da sagte Petrus zu ihm: Erklär uns dieses Rätselwort. Er antwortete: Begreift auch ihr noch nicht? Versteht ihr nicht, dass alles, was durch den Mund hineinkommt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugen, Aussagen und Lästerung. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, macht den Menschen nicht unrein. Deshalb ist Jesus so frei in der Begegnung mit Menschen. Es gibt keine äußere Unreinheit für ihn. Er steckt sich nicht an. Ja, mehr noch, seine Reinheit ist ansteckend. Der Blutfluss hört auf, die Tote steht wieder auf, der Aussatz verschwindet. Jesus ist frei, in Häuser von Zöllnern und Sündern zu gehen und in Häuser von Heiden. Das war wirklich schwer zu verstehen für sie damals. Und man Ich habe schon die Geschichte mit Petrus erwähnt. Da ist Jesus ja längst auferstanden, Apostelgeschichte 10. Die Geschichte mit dem Hauptmann. Dieser Hauptmann Cornelius von der italischen Kohorte, das heißt, er war Römer und er war Heide. Er lebte mit seinem ganzen Haus fromm und gottesfürchtig, gab dem Volk reichlich Almosen und betete beständig zu Gott. Er war, hatte sich dem Judentum angenähert, er hat nach Gott gesucht, er hat gebetet, er hat gespendet. Gott hat das gesehen und er hatte dann eine Vision von Gott, dass er einen gewissen Petrus aus Caesarea holen lassen sollte, weil dieser Petrus hätte ihm etwas Besonderes zu sagen. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Der hat seine stille Zeit gemacht. Und da wurde er hungrig und wollte essen. Und während man ihm etwas zubereitete, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen und eine Art Gefäß herabkommen, das aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten auf die Erde heruntergelassen wurde. Darin waren alle möglichen Vierfüßler, Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme rief zu ihm: Petrus, steh auf, schlachte und iss. Petrus antwortete: Niemals, Herr, noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Also diese Kriechtiere und diese Insekten, die galten unrein, das wusste er. Und die konnte man nicht essen. Also er war immer noch sehr diesen Gesetzen von rein und unrein verpflichtet. Da erging die Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Das geschah dreimal und zugleich wurde das Gefäß in den Himmel wieder hinaufgezogen. Petrus war noch ratlos und überlegte, was die Vision, die er gehabt hatte, wohl bedeutete. Siehe, da standen die von Cornelius gesandten Männer, die sich zum Haus des Simon durchgefragt hatten, am Tor. Sie riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während Petrus noch über die Vision nachdachte, sagte der Geist zu ihm: Siehe, da sind drei Männer und suchen dich. Steh auf, geh hinunter und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie geschickt. Und dann geht Petrus in das Haus eines Heiden und er sagt dann auch noch, als er dann dort ist: Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde. Nun frage ich, warum habt ihr mich holen lassen? Also, Jesus hat das aufgehoben. Es gibt keine unreinen Häuser mehr. Es gibt bei Paulus dann nochmal eine ähnliche Fragestellung in einigen Gemeinden, ob man Opferfleisch essen darf. Also Fleisch, was mal geopfert wurde, heidnischen Göttern. Zeus und Apollo und weiß ich, wie sie alle hießen, und das dann auf dem Markt verkauft wurde. Und einige Christen haben das gegessen und andere nicht. Und dann war die Frage: Darf man das essen? Denn das ist doch Fleisch, was den Götzen geopfert wurde. Und Paulus sagt dann: Ich weiß und ich bin im Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts unrein ist in sich selber. Unrein ist es nur für den, der es als unrein betrachtet. Also Paulus sagt, das ist aufgehoben. Das gibt es nicht mehr. Es geht dann noch weiter. Trotzdem sollen wir Rücksicht aufeinander nehmen, wenn jemand Gewissensprobleme damit hat, etwas Bestimmtes zu essen, dann soll er es besser lassen und jemand anders soll ihn nicht richten wegen seiner Schwachheit. Ebenso soll derjenige, der das nicht isst, den anderen auch nicht richten. Also der eine stellt sich ja dann drüber und sagt: Ey, du hast so einen kleinen Glauben, dass du das nicht essen kannst, das soll er nicht tun, nicht drüber stellen, nicht arrogant sein. Und der es nicht isst, nicht sagen: Ey, und du bist so unchristlich und du hältst dich da nicht dran und du isst es einfach. Also da geht es um den Frieden in der Gemeinde. Was heißt das alles für uns? Ich glaube, wir haben eine große Freiheit, uns überall da zu bewegen, wo Gott uns hinschickt. Es gibt keine Gegenden, keine Dunkelheiten, wo wir nicht hingehen können, denn Jesus ist in uns. Es gibt nichts, wo wir uns anstecken könnten, verunreinigen könnten, sondern das Licht Jesu ist einfach stärker. Seine Reinheit ist stärker als alle Dunkelheit. Sein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Wir können uns auch nicht anstecken bei Finsternismächten, mit denen wir ab und zu tun haben. Jesus ist stärker. Wir brauchen keine Angst haben. Da ist eine große Freiheit drin. Und wir haben Autorität über alles das. Denn Jesus lebt in uns. Worauf wir aber achten müssen, ist unser Herz und was aus unserem Herzen kommt und dann aus unserem Mund herauskommt. Das nämlich kann uns unrein machen. Und ich glaube, damit haben wir tatsächlich unser ganzes Leben zu tun. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4, 23. Vor allem behüte dein Herz. Und in unserem Herzen, das ist im Alten Testament, ist auch ein alttestamentlicher Spruch. Und im Alten Testament ist das Herz das Zentrum des Lebens. Es ist nicht nur Emotionalität, sondern da ist auch das Denken, da ist auch der Intellekt, da ist auch das Wollen. Das Herz ist das Zentrum unseres Wesens und das sollen wir behüten. Das sollen wir bewahren. Da sollen wir Jesus Ordnung schaffen lassen und ihn unsere Haltungen bringen, die ihm nicht entsprechen. Ich glaube, da hat er viel zu tun. Da geht es nicht mehr um die Taten, sondern um die Haltungen. Und die Haltungen, die dann oft auch aus unserem Mund herauskommen. Und deshalb sagt Jesus auch, die Zunge, das ist das. Das Herz und die Zunge, darauf achtet, dass ihr da nicht euch verunreinigt. Und da einfach auch ein paar Sprüche aus den Sprüchen. Der Mund des Gerechten ist ein Lebensquell. Im Mund der Frevler versteckt sich Gewalttat. Wir können also Leben aussprechen durch unser Reden. Wir können Gewalttat tun mit unserem Sprechen. Sprüche 12, 18. Mancher Leute Gerede verletzt wie Schwertstiche. Die Zunge der Weisen bringt Heilung. Also Worte können töten wie Schwertstiche und Heilung bringen. Freundliche Worte sind wie Wabenhonig. Sie sind süß für den Gaumen, heilsam für den Leib. Kummer im Herzen bedrückt den Menschen, ein gutes Wort, aber heitert ihn auf. Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung und eine kränkende Rede reizt zum Zorn. Mit Geduld wird ein Vorgesetzter umgestimmt. Sanfte Zunge bricht Knochen. Es sind faszinierende Worte, also es gibt noch mehr. Man kann das mal im Bible-Server gucken. Ist ja so nett heute, ganz praktisch. Man muss jetzt nicht mehr in der Konkordanz blättern, sondern im Bible-Server gibt man einfach ein Wort ein und dann hat man es. Und wenn man da Zunge ein oder Sprache eingibt, dann hat man gleich die ganze Latte aus der Bibel schriftlich. Und ja, ich denke, das kennen wir. Ein Wort kann uns treffen wie ein Schwertstich. Es schlägt tiefe Wunden, aber auch Lebensquell können Worte sein. Sie können einen Menschen so aufbauen und Wort wohl tun, dass er innerlich, vielleicht auch sogar körperlich heil wird. Ja, darum geht es bei Jesus. Das ist wieder ein Teil des guten Lebens, das er uns schenkt. Hierzu lädt er uns ein reines Herz und reine Lippen als Zeichen seines Reiches. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Freiheit, die du uns schenkst. Danke, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor Dunkelheiten und Dreck in unserer Welt. Danke, dass wir uns nicht anstecken können und unrein werden in diesem Sinne, dass wir uns dir nicht mehr nähern können, sondern dass du, wenn du da bist, dann ist deine Reinheit da und dann ist dein Leben da und dann ist deine Kraft da, denn du lebst in uns. Und wo du hinkamst, da wurden die Menschen rein und heil. Lass uns das auch erleben und hilf uns, auf unser Inneres zu achten, hilf uns, auf unser Herz zu achten und auf unser Sprechen, dass wir durch unser Leben auch deine Reinheit verbreiten. Deine Reinheit, dein Licht, deine Kraft, dass gutes Leben aus uns herauskommt, in unsere Umgebung hinein. Amen.